Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von euch sich vorstellen kann, wie viel Vorarbeit so ein Gottesdienst braucht. Also meine Frau und ich, wir diskutieren schon am Montagmorgen jeweils vor dem nächsten Gottesdienst, ob wir jetzt Gottesgegenwärtig singen sollen oder welch ein Freund ist unser Jesus. Und kaum läutet der Wecker den Tag ein, da beginnt schon die Diskussion. Um diese Uhrzeit bin ich meistens noch stumm, weil ich brauche Zeit, bis ich wach werde. Meine Frau kann schon von Anfang an reden und das tut sie auch und ich schalte mich dann etwas später dazu. Und das gibt dann unsere Erörterung. Wisst ihr, wie viel E-Mails und wie viel Telefonate und wie viel kreative Gedanken es braucht, damit ein Gottesdienst gut wird, damit er dient, damit er Gedanken anregt, damit er Ängste lindert und Zweifel zerstreut, damit er den Weg weist zu dem Ort der Fülle, den wir alle ersehnen, nah bei Gott zu sein? Und wie viel wird dafür gebetet? Hoffentlich. Wenn wir uns das vor Augen führen, ist es vielleicht gar nicht so weit weg, sich vorzustellen, dass auch Gott Vorbereitungen getroffen hat. Nicht nur für jeden Gottesdienst, auch für den heute hier, sondern für unser ganzes Leben und für die ganze Welt. Gottes Zeiträume sind natürlich viel, viel länger als unsere. Und sie reichen nicht nur eine Woche von Montag früh bis Sonntagmittag. Nein, sie können manchmal unvorstellbar lang sein. Und in diese langen Zeiträume hat Gott vorbereitende Ereignisse platziert, über die er sicher lange nachgedacht hat. Ereignisse, die wichtig sind für alles, was dann danach kommt. Wenn wir das in einem normalen Gottesdienst gar nicht mitbekommen, was davor alles gedacht und getan wurde von den beteiligten Mitarbeitern, so könnte es auch sein, dass wir die Vorarbeit Gottes gar nicht bemerken. Und das wäre schade. Deshalb wollen wir heute Sie besonders in den Blick nehmen. Und ich möchte das anhand des Buches Ruth im Alten Testament tun. Dieses Büchlein mit seinen gerade einmal 4 Kapiteln ist ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Heilsgeschichte. Das ist komisch, denn in dem Buch geht es eigentlich hauptsächlich um Liebe, um Kummer und um eine Schwangerschaft. Also Ruth, die Protagonistin, die Hauptfigur, stammt nicht aus Israel. Ihre Sippe taucht nicht im Stammbaum der Erzväter auf. Ruth war eine Ausländerin, eine Moabiterin. Ihre Heimat lag im Osten, hinter der Grenze des Jordans. Wer sich ein bisschen in der biblischen Geschichte auskennt, der weiß, dass die Israeliten und die Moabiter Spinnefeind miteinander waren. Weil nämlich die Moabiter Israel nicht haben durch ihr Land ziehen lassen, als die aus der Wüste ins gelobte Land wollten. Sogar verfluchen haben sie sie lassen durch ihren Propheten Bileam. Und sowas gräbt sich natürlich in das kollektive Gedächtnis ein. Sowas vergisst man nicht, wenn man verflucht wird. Also Ruth, die Moabiterin, das war ein Makel. Aber wie das Leben manchmal so spielt, es hat doch eine Verbindung zum Volk Gottes gegeben. Ruth hat nämlich einen jungen Israeli geheiratet. Den Sohn einer Familie, die aus Bethlehem nach Moab ausgewandert war, weil Israel gerade unter einer Hungersnot ächzte. Lange hat das Glück nicht gedauert. Zuerst starb Ruths Schwiegervater und und dann der Schwager und zum Schluss auch ihr eigener Mann. Vielleicht war es eine Seuche, vielleicht Unfälle, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist sie ungefähr mit 20 Jahren schon Witwe. Katastrophe. Und dann will ihre Schwiegermutter auch noch nach Hause. Sie sagt sich, was soll ich im fremden Land, Mutterseelen allein, gehe ich doch lieber wieder zurück. Da kann ich auch sterben. Also macht sie sich auf den Weg, aber Ruth, die Einheimische aus Moabiterland, läuft ihr nach und spricht diese bedeutungsschweren Sätze, die uns überliefert sind, die wir oft bei einer Hochzeit hören. Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir, denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Ruth hat offenbar nicht nur ihre Schwiegermutter toll gefunden und wollte unbedingt bei ihr bleiben, sondern sie scheint von der Faszination angesteckt gewesen zu sein, die von dem Gott Israels ausgeht, dem Geheimnisvollen, dem Schöpfer. Und sie wollte ihm doch irgendwie näher kommen. Sie will sehen, was er tut. Und ich glaube, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Sehnsucht nach Gott zu haben. Gespannt zu sein auf ihn. Und obwohl das im Gesetz des Mose steht, dass nie ein Moabiter oder eine Moabiterin ins Volk Gottes aufgenommen werden darf, geschieht hier eine Ausnahme. Der Glaube an den einen Gott, der unsichtbar ist, geheimnisvoll, der Schöpfer und Lenker ist, dieser Glaube überwindet sogar die Zäune des Gesetzes. Die Geschichte geht weiter. Noemi, das ist die Schwiegermutter, und Ruth, die Moabiterin, wandern Richtung Israel. Und schließlich kommen sie in Bethlehem an. Das ganze Dorf steht Kopf. Noemi ist wieder da. Und wie sie aussieht, ist die alt geworden. Und wen hat sie denn dabei? Ruth beginnt kurz darauf, auf dem Feld zu arbeiten, damit sie und ihre Schwiegermutter was zu essen haben. Und sie sammelt das ein, was von der Getreideernte übrig ist, also den Anteil der Armen, was auf dem Feld liegen geblieben ist oder was am Rand vergessen wurde. Und das frage ich euch, ist das jetzt Zufall oder Führung Gottes? Ohne es zu wissen, ist sie auf dem Feld gelandet, dessen Besitzer weitläufig mit ihrer Schwiegermutter verwandt ist, sozusagen der Cousin zweiten Grades. Boas heißt der Mann. Und er begrüßt sie freundlich und er beschützt sie vor übergriffigen Knechten. Er überhäuft sie mit Geschenken. Er ist beeindruckt von ihrer Liebe zu ihrer Schwiegermutter, zu seiner Cousine. Und ebenfalls beeindruckt ist er von Ruths Glauben an Gott. Denn das hat sich ganz schnell in Bethlehem herumgesprochen, dass diese junge Frau etwas mit Gott hat. Und ich vermute auch, dass Boas ein bisschen bezirzt worden ist von dem Liebreiz von Ruth, von ihrer Schönheit. Sonst funktioniert die Geschichte nicht so richtig. Während der ganzen Erntezeit arbeitet Ruth auf seinen Feldern. Und ich stelle mir vor, dass er sie immer aus den Augenwinkeln betrachtet hat, aber hat sich nicht getraut, ihr näher zu kommen. Und dann ist Erntedank. Und Noemi sagt zu Ruth, mach dich schön, bade dich, parfümier dich, zieh dein schönstes Kleid an und geh zum Fest. Vielleicht wird Boas ja seine Schüchternheit überwinden. Ruth tut das und geht los. Und man isst und trinkt, man tanzt und singt bis nachts in die Puppen. Und schließlich ist Boas, ist schon ein bisschen älter wahrscheinlich, hundemüde und er legt sich hinter einen Kornhaufen schlafen. Ruth hat das gemerkt, pirscht sich hinter ihm her, legt sich zu seinen Füßen nieder und zieht seinen Mantel über sich drüber und harrt der Dinge, die da kommen sollen. Und um Mitternacht, da fröstelt es Boas, weil Ruth seinen Mantel weggezogen hat und er im Bloßen liegt. Und er wird wach und er erschrickt. Da ist ja eine Frau, es ist stockdunkel, aber er merkt das. Wer bist du, fragt er. Und sie antwortet, ich bin Ruth, deine Sklavin. Und bevor er noch etwas erwidern kann, sagt sie, erlöse mich, denn du bist Erlöser. Und hier taucht zum ersten Mal das inhaltsschwangere Wort von dem Löser oder dem Erlöser in der Bibel auf. In Israel war das jemand, der von Verschuldung loskaufen konnte, der das Familienerbe, das aus irgendwelchen Gründen verloren gegangen war, wieder zurückbringen konnte. Erlöse mich, denn du bist der Löser, bittet Ruth. Und das bedeutet im Klartext, heirate mich. Vielleicht war das der erste Heiratsantrag einer Frau und nicht von einem Mann und das viele, viele Jahrhunderte, bevor das Wort Emanzipation erfunden worden ist. Also wenn Boas ein oder zwei Gläser über den Durst getrunken hatte, dann ist er jetzt plötzlich garantiert hellwach, stocknüchtern. Und die Gedanken zischen nur so hinter seiner Stirn hin und her und er rechnet, wie viel er wohl berappen muss, um die Felder des toten Cousins auszulösen, um die Weinberge und Olivenhaine noch dazu und was es ihn wohl kosten wird, diese junge Frau zu heiraten. Und dann entscheidet er sich, kurz entschlossen den Antrag anzunehmen. Noch am gleichen Tag setzt er sich mit dem Dorfrat zusammen, so machte man das damals, und erklärt, dass er den Besitz von Noemis Familie zurückkaufen will und gleichzeitig die Moabiterin Ruth einlösen will. Also der begehrte Junggeselle wirft seinen Hut in den Ring und er kommt durch den Kauf unter die Haube. Die Überraschung ist perfekt. Die ganze Gemeinde steht Kopf und man feiert ein großes Fest. Diese junge Moabiterin Ruth, die so treu an ihrer Schwiegermutter hing und so gespannt darauf war, was der Gott Israels, der geheimnisvoll ist, tut. Die setzt den roten Faden der Heilsgeschichte durch die Bibel fort und wird die Urgroßmutter von König David. Und wird damit sogar in den Stammbaum unseres Herrn Jesus eingeschrieben. Das kann man nachlesen im Evangelium des Matthäus im ersten Kapitel. Da steht sie drin. Ruth. Eine der fünf Mütter des Messias. Kann man etwas lernen aus dem Buch Ruth? Ich denke ja. Also ich habe drei Stichworte für euch. Gibt sicher noch viel mehr, aber ich beschränke mich auf die drei. Noemi, die Schwiegermutter von Ruth, verlässt ihre Heimat und geht ins Ausland wegen der wirtschaftlichen Lage. Und sie wird eine Fremde dort. Kennt niemand, kann wahrscheinlich die Sprache nicht oder den Dialekt nicht. Und sie ist fremd und sie wird das auch immer merken. Und als sie nach Bethlehem zurückkehrt, ist auch nichts mehr so wie früher. Die Leute sind älter geworden, ein paar sind gestorben. Es gibt neue Kinder und die haben komische Namen. Und ihr Haus ist nicht mehr da und ihr Besitz ist weg. Und sie kommt nach Hause und ist eine Fremde. Damit hatte sie nicht gerechnet. Fremdsein ist ihr Schicksal. Ruth Unsere Heldin verlässt ihre Heimat, weil sie etwas Besseres begehrt. Heimat hängt für sie nicht an einem Ort. Auch nicht an der Sprache, an ihrer Muttersprache. Auch nicht an gemeinsamen Erinnerungen, sondern Heimat hängt für sie an kostbaren Beziehungen. Und die sind nicht an einen Ort gebunden. Die können überall sein. In unseren Gemeinden, und bei euch war das ja auch so, gibt es viele, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und eine neue Heimat gesucht haben. Ich denke an alle, die aus dem Iran gekommen sind, aus Syrien oder aus der Ukraine. Und das Schicksal von Naomi und Ruth und später von Josef und Maria, die nach Ägypten fliehen mussten, und von Jesus, der mindestens die letzten Jahre seines Lebens ständig in Israel herumgereist ist, und von Paulus, der unfreiwillig nach Rom kam, dieses Schicksal, in der Bibel vorgezeichnet, spielt sich heute genauso wieder ab. Das ist zeitlos modern, fremd zu sein. Und wenn man die Bibel genau nimmt, dann ist unser augenblicklicher Wohnort hier ja nur eine Zwischenstation. Christen sind eigentlich immer auf dem Weg und die Heimat ist der Himmel. Hier wohnen wir zur Miete, dort wartet das Eigentum. Deshalb ist die Sehnsucht nach Heimat, die wir ja manchmal haben, wenn wir uns zurückerinnern an früher, die ist eigentlich hier unten völlig fehl am Platz. Denn wo Gott ist, da ist unsere Heimat. Erstes Stichwort Heimat. Das zweite Stichwort ist Gebet. Es kommt zwar in dem ganzen Büchlein Ruth nicht vor, aber ich glaube, es trotzdem da zu finden. Nicht so fromm, wie wir das gewöhnt sind, so mit Lobpreis und am Ende mit Amen, sondern ganz unkonventionell, eher ein bisschen ärgerlich. Noemi, die Heimkehrerin, zieht laut klagend durch Bethlehem und erzählt es jedem, der es hören will. Text: Nennt mich nicht mehr Noemi, die vom Glück Begünstigte, sondern ruft mich Mara, die Verbitterte. Denn reich bin ich ausgewandert und mit nichts zurückgekehrt. Ich glaubte, Glück zu haben, aber jetzt sitze ich in Pech. Wenn das nicht Gott war, wer denn dann? Schließlich ist er der Allmächtige. Also ihr Gebet ist eine Klage, eine Anklage gegen Gott, und sie posaunt das an alle Welt, die es hören will. Und zwar wegen Flucht und Armut und wegen Heimatlosigkeit und Unglück. Offenbar ist es erlaubt, steht in der Bibel. Und ich denke, dadurch, dass sie das allen Leuten erzählt, redet sie eigentlich auch mit Gott. Denn das ist eine Klage, die sie ja Gott vorwirft. Du hast es gemacht. Gott hat das nicht auf sich sitzen lassen. Und durch den Fortgang der Geschichte gezeigt, dass er sich nicht hinter Wolken verschanzt und schläft, sondern dass er hört und sieht und mitfühlt und lenkt. Sogar das Gesetz des Mose, was wir in der Bibel haben, hat er für sie gebeugt, damit ihre Schwiegertochter, die Ruth, die Moabiterin, die eigentlich gar nicht aufgenommen werden dürfte in der Gemeinde, in Bethlehem, die gar nicht einheiraten dürfte, weil es doch diese Erzfeindschaft zwischen Israel und Moab gab, dass sie es trotzdem tun darf. Gebet, manchmal ganz unkonventionell. Anklage. Das letzte Stichwort heißt Erlöser. Wir sehen in diesem Buch, dass Gott von langer Hand etwas vorbereitet, dass er eine Idee sät, dass er einen Traum in unsere Herzen spinnt, eine Spur legt, die von dem ganz irdischen Löser Boas über den König David bis dahin geht, dass Gott Jesus, seinen Sohn, als Erlöser für die ganze Welt schickt. Das hat er von langer Hand vorbereitet. Jesus hat für uns bezahlt und fügt uns in sein Volk ein, lange bevor wir geboren wurden. Da hat er schon die Voraussetzungen dafür geschaffen. Gott hat an uns gedacht, Gott hat an dich gedacht. Aber wir haben nicht an ihn gedacht. Wir haben ihm nicht gedankt für all das Gute, was wir empfangen haben. Wir haben ihn nicht gelobt, wie schön er die Welt gemacht hat. Wir haben ihm nicht zugejubelt, dass er so freundlich ist, sondern wir haben uns abgewandt. Wir haben uns versteckt, sind falsche Wege gegangen, waren misstrauisch gegen ihn. Wir haben ihm die Schuld gegeben für unsere Katastrophen. Wir haben ihn nicht gesucht, nicht gewollt, nicht geliebt. Und Jesus? Jesus hat den Schaden unserer Zielverfehlungen bezahlt mit seinem Leben. Er erlöst uns aus unserer Gottlosigkeit. Er erlöst uns davon, dass unsere Frömmigkeit nie reicht. Er erlöst uns von unseren Schuldgefühlen, wenn wir uns schämen, dass wir es wieder nicht geschafft haben, gut zu sein. Er erlöst uns von der Macht des Bösen, von der Angst, alleine übrig zu bleiben. Er erlöst uns davon, unseren Albträumen ausgeliefert zu sein, von der Angst, von der Finsternis verschluckt zu werden und schutzlos unseren Dämonen preisgegeben zu werden. Er erlöst uns. Er erlöst jeden, der wie Ruth darum bittet, der ihn ruft oder der vielleicht nur flüstert: Herr Jesus, rette mich. Man muss die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, wie Ruth, heute. Oder heute wieder neu. Wollen wir das tun? Amen.